herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, weiterhin die Formel 1 in der Winterpause. Aber wir merken auf jeden Fall, bald geht es langsam los. Wir kriegen immer mehr Infos rund um Fahrer und natürlich auch ja, Vorfreude auf die Saison 2025. Und um die Saison in diesem Jahr soll es halt in dieser Podcast-Folge nochmal speziell gehen, und zwar um die neuen Fahrer. Wir machen einen Rookie-Check rund um das Fahrerfeld. Letztes Jahr, muss man ja sagen, ist so eine Art der Folge quasi ja flach, also weggefallen einfach, weil es tatsächlich letztes Jahr Anfang der Saison keinen einzigen Rookie gab. Das ist in der Formel 1 eigentlich schon ungewöhnlich, weil sie doch am Ende relativ ja, dynamisch ist. Und meistens in irgendeiner Form ein neuer Fahrer und der halt noch keine Formel-1-Erfahrung hat, dann doch am Start ist. Letztes Jahr war es eben nicht der Fall. Dieses Jahr ist es allerdings wieder anders. Dieses Jahr gibt es gleich 6 Rookies. Also, ja, deutlich mehr auf jeden Fall. Und ich dachte mir, es wird Zeit in dieser Podcast-Folge, dass wir einfach mal so ein bisschen schauen, wer wie aufgestellt ist, wer welche Chancen hat und wer ja, womöglich am meisten eben am Ende überraschen kann in der Formel 1. Nur zur Info, ich habe mich nicht nur auf die komplett neuen oder die laut Regeln geltenden Rookies, mit denen habe ich mich nicht nur beschäftigt, sondern auch mit Fahrern wie beispielsweise Liam Lawson, der jetzt seine erste komplette Formel 1-Saison angeht. Die hatten zwar, oder auch Oli Berman, schon Einsätze in der Formel 1, aber eben jetzt nicht von Anfang an, also dass sie als Stammfahrer sozusagen in die Saison gehen. Und deswegen gehören die für mich auch dazu. Ja, genau. Damit würde ich sagen, können wir dann auch langsam starten. Und wir können eigentlich mit dem Fahrer starten, der so ein bisschen der Auslöser, sage ich mal, war für den, ja, Formel 1 Rookie Boom, kann man so ein bisschen sagen. Und das war natürlich Oliver Berman. Genau, der hat nämlich im letzten Jahr, also in der Saison 2024, Anfang der Saison einen Einsatz bekommen bei Ferrari. Wurde dort, ins Auto gesetzt, weil Carlos Sainz eben nicht fahren konnte. Und er hat es so gut gemacht, dass er sich halt die ganze Saison über ins Gespräch gebracht hat, eben sich für ein mögliches Formel 1 Cockpit sozusagen zu qualifizieren. Man muss sagen, aus seiner Sicht war das echt Glück, dass er in diesem Jahr super viel Erfahrung sammeln konnte und sich vor allem zeigen konnte in den Formel 1 Rennen. Denn in der Formel 2 lief es für Oli Berman tatsächlich gar nicht so gut am Ende. Verschlechterte er sich sogar im Vergleich zur Saison davor, wo er auf jeden Fall noch besser unterwegs war mit dem Prema-Team. Aber man muss halt auch sagen, dass es ähnlich wie bei seinem ehemaligen Teamkollegen in der Formel 2 bei Kimi Antonelli, das Auto, was sie hatten von Prema, war einfach nicht gut genug, um ganz vorne mit dabei zu sein. Es gab ein paar gute Momente bei beiden Fahrern mit Sprintsiegen beispielsweise, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, um vorne mit anzuklopfen. Und dementsprechend musste Oli Berman sich eben auszeichnen über seine Chancen, die er von der Formel 1 direkt bekommen hat. In Saudi-Arabien war es dann eben in dem Fall der Ferrari oder war es im Ferrari. Und dann gab es auch noch weitere Einsätze im Haas, unter anderem in Baku und natürlich auch in Brasilien. Die liefen aus seiner Sicht auch weitestgehend sehr gut, muss man sagen. Also er holte bei 2 Auftritten tatsächlich Punkte und hat auch richtig gute Qualifying-Sessions abgeliefert, teilweise besser als bei Haas dann sein Teamkollege Nico Hülkenberg, der ja in der Qualifikation eigentlich auch immer sehr stark ist. Also ich finde, daran sieht man, dass er auf jeden Fall sehr stabil und auch ruhig ist im Auto, dass es jetzt ihn nicht sozusagen die Nervosität komplett überhäuft. Genau. Und ich könnte mir halt auch vor allem vorstellen, dass er vielleicht dann auch schon einen kleinen Vorteil hat gegenüber anderen Rookies, wie beispielsweise Kimi Antonelli oder Isaac Hatcher, die halt noch nicht so viel Formel-1-Erfahrung haben. Aber Oli Berman hat jetzt schon diese paar Rennen und Trainingssessions in der Formel 1. Das ist so ein ähnliches Ding, vielleicht auch ein bisschen wie bei Oscar Piastri, der ja auch mit relativ viel Vorerfahrung, der hatte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Vorerfahrung, aber trotzdem, der hatte auf jeden Fall auch gute Erfahrungen schon in den Formel 1 Autos gesammelt. Und die kann man natürlich direkt nutzen und dann auch umsetzen. Bei Haas wird dann sein Teamkollege Esteban Ocon, bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen, auf diese Kombi. Genau, müssen wir auch mal abwarten, was die dann so da zusammen verzapfen können. Bin ich auch sehr gespannt, wer da wie das Teamduell, sage ich mal, für sich entscheidet. Also wenn Olli Bärmann sich da wirklich durchsetzen kann, dann glaube ich, wird es für Ocon sehr, sehr schwierig werden, sich in der Formel 1 halten zu können. Und ja, ich glaube, dass sie mit dem Haas ein Auto, oder dass Olli Bärmann in dem Fall mit dem Haas ein Auto zur Verfügung hat, was für Rookie-Anfänge vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also wir wissen, dass viele Rookies oder ja, nicht viele, aber dass Rookies oft natürlich nicht in den direkt ins beste Auto kommen, so, sondern sich erstmal so dran gewöhnen in einem kleineren Team. Beispielsweise war das ja auch so bei George Russell oder auch Charles Leclerc, die waren meistens eben in den Tochterteams sozusagen und haben dann da erstmal Erfahrung gesammelt, sind mehr so in Punkte reingefahren und konnten dann in ein, ja, ins Werksteam sozusagen wechseln. Und ich glaube, das könnte für Olli Bärmann dann auch eine gute Möglichkeit eben sein, sich auszuzeichnen. Genau, das also erstmal so ein bisschen zu Olli Bärmann und ja, was er so machen kann. Also wie gesagt, ich schätze schon, dass er, also ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er da doch einiges leisten kann und dann doch für die ein oder andere Überraschung sorgen kann in der Formel 1. Von Olli Bärmann wollen wir jetzt einmal ja rüber wechseln zu seinem ehemaligen Formel 2 Teamkollegen. Ich habe ihn gerade schon mal angesprochen. Kimi Antonelli. Der gilt ja so als ja eines der größten Nachwuchstalente im Motorsport, und hat ja die Formel 3 auch übersprungen, ist dann in die Formel 2 direkt gegangen, von der Formula Regional in die Formel 2. Hatte da auch, wie schon gerade ähnlich bei Olli Bärmann, erstmal ein bisschen zu kämpfen, vor allem eben mit dem Auto. Aber jetzt wird er auf jeden Fall ein Top-Cockpit sozusagen bekommen. Er wechselt direkt ins Mercedes-Werksteam. Nicht wie, ja, von seinen Vorgängern beispielsweise, ja, George Russell, der ja erst bei Williams war, oder auch Lewis Hamilton, der ja zu dem Zeitpunkt erstmal bei McLaren war und dann ins Werksteam gewechselt ist zu Mercedes. Er geht direkt ins Werksteam, also direkt ein Top-Cockpit. Ja, ich bin echt gespannt auf Kimi Antonelli. Also ich habe jetzt auch nochmal geguckt tatsächlich. Also Kimi Antonelli ist ja schon seit 2019, also schon seit 5 Jahren im Mercedes Junior-Programm. Das finde ich auf jeden Fall schon eine lange Zeit für so ein Ding. Zeigt schon mal, dass ja, man da früh auch an ihn ja, geglaubt hat. Also dass er auf jeden Fall da auch schon ein sehr vielversprechendes Talent war. Ich bin, wie gesagt, jetzt sehr gespannt, wie er sich in der Formel 1 einstellt, weil er eben in den Nachwuchsklassen, die so auf die Formel 1 vorbereiten, sprich Formel 3 und Formel 2, sehr, sehr wenig Erfahrung eigentlich gesammelt hat. Also eigentlich nur eine Formel 2-Saison. Und da hatte er auch eher ein Auto, womit er eher so ein bisschen, sagen wir mal, weiter hinten rumgefahren ist und nicht direkt vorne um Siege und Podien. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Er hatte ja schon mal eine Formel-1-Ausfahrt, unter anderem im ersten freien Training in Monza. Die lief eher so semi-gut, ist da gecrashed tatsächlich. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da schlummert auf jeden Fall ein großes Talent drin, aber ich bin sehr gespannt, wie er es umsetzen kann, weil ihm jetzt schon im Vergleich zu anderen, wie beispielsweise Olli Bearman oder auch Liam Lawson, relativ viel Erfahrung fehlt in diesem Nachwuchsbereich, direkt auf die Formel 1 vorbereitend. Also Liam Lawson war ja unter anderem auch in der Superformula unterwegs in Japan. Ja, wie gesagt, Olli Bearman ja jetzt auch schon 2 Jahre allein in der Formel 2 und dafür ja auch in der Formel 3. Da bin ich sehr gespannt, ob man das irgendwie so merkt, dass er da irgendwie dann doch noch sich an andere Sachen ein bisschen mehr gewöhnen muss oder so. Trotzdem glaube ich auch, dass er, wie gesagt, schon auf jeden Fall ja auch in der Formel 2 beim einen oder anderen Rennen eben gezeigt hat, was in ihm steckt. Ich bin sehr gespannt auf die Kombination Kimi Antonelli und George Russell, weil George Russell natürlich sich jetzt auch so im Team fest etabliert hat. Er ist jetzt der erfahrenere Fahrer, kann aber auch Druck, sag ich mal, auf ihn bringen, weil als es George Russell gegen Lewis Hamilton hieß, war es jetzt nicht, also klar, es war schon Druck da für George Russell, den er sich natürlich auch selber gemacht hat, aber niemand hat von ihm jetzt erwartet, dass er jedes Wochenende konstant Lewis Hamilton mit, keine Ahnung, 30 Sekunden Vorsprung im Rennen schlägt, weil es war nun mal der siebenmalige Weltmeister. So, George Russell hat es gut gemacht, er hat Lewis Hamilton sehr oft dann doch geschlagen im Vergleich zu vorher. oder im Vergleich, was man vielleicht erwartet hat. Man muss allerdings auch sagen, dass vor allem, glaube ich, jetzt so im letzten halben Jahr bis Jahr das Auto natürlich schon in Richtung George Russell ging und nicht mehr so krass in Lewis Hamiltons Richtung, weil Lewis Hamilton natürlich wechselt, das war ja auch klar. Aber da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt auf diese Rolle und freue mich auf jeden Fall auch auf das Duell George Russell gegen Kimi Antonelli. Könnte, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal spannend werden, wer da dann so die Mercedes-Ära in den kommenden Jahren ja, prägen kann, sozusagen. Genau. Ja, das also so ein bisschen zu Kimi Antonelli. Und dann wollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten jungen Fahrer. Und zwar gehen wir dann von Kimi Antonelli zu dem aktuellen Formel 2 Weltmeister zu Gabriel Bortoleto. Der konnte, wie gesagt, die Formel 2 im letzten Jahr für sich entscheiden und davor das Jahr auch die Formel 3, sprich direkt hintereinander diese beiden ja, Weltmeisterschaftssiege sozusagen. Das ist auf jeden Fall schon mal was, was man definitiv sich schon mal merken muss. Das ist gar nicht so eine leichte Nummer, vor allem mittlerweile ist es echt schwierig, weil wir haben das gesehen, mittlerweile sind dann doch die Autos nochmal so ein Thema, wie wer wie gut performen kann. Und es ist ein unglaublich großes Fahrerfeld. Und in der Formel 2 kann es auch mal schnell passieren, dass man wirklich dann rausfliegt, weil natürlich da auch noch viele drin sind, die halt noch nicht so viel Erfahrung haben. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal eine echt starke Leistung, finde ich, dass man Formel 3 und Formel 2 direkt hintereinander beides gewinnt. Ja, das haben vor ihm auch Fahrer geschafft wie George Russell oder Charles Leclerc, die ja schon mal sehr erfolgreich eben sind in der Formel 1. Deswegen ja, sind da die Vorzeichen für Gabriel Bortoleto auf jeden Fall schon mal sehr gut. Manager mit Fernando Alonso liest sich auch schon mal sehr gut, würde ich sagen. Genau, Zukunft geht ja vor allem Richtung Audi. Also in diesem Jahr ist es ja noch sauber, aber in den kommenden Jahren ist es dann auf jeden Fall das Audi-Team. Das bedeutet erstmal, dass er, also finde ich da auf jeden Fall schon mal so was, das ist schon mal so eine Stabilität, die ihm da auch so geboten wird, würde ich sagen. Generell auch als Fahrer finde ich Gabriel Bortoleto auf jeden Fall sehr stabil. Er hat konstant gute Punkte geholt. Er hat tatsächlich gar nicht so viele Siege in der Formel 2 geholt. Also beispielsweise der WM-Zweite in der Formel 2, also Isaac Hatcher, der ja auch in der Formel 1 dann im kommenden oder in diesem Jahr am Start sein wird, hat beispielsweise mehr Siege als Gabriel Bortoleto. Aber Gabriel Bortoleto hatte halt weniger in dem Fall so Ausfälle und dann konnte dann halt konstant mehr Punkte sammeln, was natürlich auch wichtig ist in der Formel 1. Konstant einfach zu sein. Es bringt dir nichts, unter den 5 Rennen 1 zu gewinnen. Und der Rivale, sag ich mal, gewinnt die anderen 4. Dann hast du trotzdem relativ großen Abstand. So, aber wenn du dann zumindest immer dran bist auf Platz 2, dann hältst du den Abstand ja geringer. Dementsprechend, ja, ich bin sehr gespannt auf Gabriel Bortoleto. Ich glaube, es wird schwierig für ihn im ersten Jahr, weil ich glaube, dass er ein schwieriges Auto haben wird. Also Sauber hat sich in den letzten paar Jahren in der Formel 1 sehr, sehr schwer getan, was das Thema Entwicklung angeht. Allerdings muss man auch sagen, dass sie jetzt ein komplett neues Fahrerduo haben, was natürlich auch nochmal irgendwie ein bisschen neue Energie mitbringen kann. Ein Teamkollege wird ja Nico Hülkenberg, der auf jeden Fall auch sehr viel Erfahrung mit sich oder mitbringt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass ich Gabriel Bortoleto so ein bisschen mit ein paar Top-Momenten, sag ich mal, auszeichnen muss. Ich glaube nicht, dass es so eine Nummer wird, dass er wirklich dann am Ende, keine Ahnung, so auf Platz 10, sag ich mal, in der Fahrerwertung steht, sondern ich glaube erst mit so einem Ding, dass er wirklich mal so 2, 3 Rennen hat, wo er echt ein starkes Qualifying raushaut oder dass er auch mal wirklich ein starkes Rennen hat, wo er mal echt tolle Punkte absahnt. So ein Ding, glaube ich, wird es dann eher werden, als dass er wirklich konstant über die komplette Saison mit dabei ist, weil ich glaube nicht, dass das der sauber hinkriegt. 2026 kommt dann Audi, da verspricht man sich ja dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da bin ich dann auch mal, ja, sehr gespannt, wie sich das dann so verhält, sage ich mal, in dem Fall, ne? Ja, genau. Das also so ein bisschen dazu. Gabriel Bortoleto, also auf jeden Fall auch ein sehr interessanter, ja, neuer Fahrer in der Formel 1. Auch interessant, natürlich, ist Jack Doohan. Der hat ja auch schon ein Rennen Erfahrung gesammelt in Abu Dhabi im letzten Jahr. Der kommt jetzt in die Formel 1, ist schon länger beim Alpine-Team dabei. Man muss allerdings sagen, er sitzt noch nicht mal richtig auf dem Sitz und er wackelt schon. Das will man als Formel 1-Fahrer, vor allem als jungen Formel 1-Fahrer, eigentlich nicht haben, weil man braucht da erstmal ein bisschen Vertrauen und nicht gleich so viel Druck. Aber Jack Doohan hat jetzt direkt diesen Druck. So, der kann für ihn negativ sein, indem er das Cockpit verliert, kann aber sich auch sehr positiv auswirken, weil durch den Druck, wenn er wirklich Leistung bringt, dann kann er sich echt gut auszeichnen. Aber, wie schon angesprochen, es kann halt, also sein Stuhl wackelt natürlich. Wir wissen, wer hinter ihm steht. Das ist natürlich Franco Colapinto, der jetzt eben als Reservefahrer bei Alpine nochmal unterschrieben hat. Und damit lastet schon echt viel Druck auf seinen Schultern, muss man sagen, weil Franco Colapinto es halt auch gut gemacht hat im letzten Jahr. Und ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Ich finde die Situation bei Alpine sowieso immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil es ist so ein Team mit einem Auf und Ab. Wirklich, es gibt Phasen, wo das Team echt stark ist, wo es wirklich auch um Podium dann mal wirklich mitfightet, aber dann gibt es auch so Phasen, wo sie nicht mal um Punkte mitkämpfen können. Und ich glaube, das ist für Jack Doohan auf jeden Fall auch sehr wichtig, wie der Alpine am Anfang der Saison funktionieren wird. Ist es ein Auto, was sich, sag ich mal, ja, gut fahren lässt, womit er vielleicht wirklich Richtung Punkteränge, sagen wir mal, in die Richtung kommen wird? Oder ist es ein Auto wie letztes Jahr, Anfang der Saison, wo es erstmal so um Platz 17, 18, 19 geht, dann ist es natürlich für ihn auch sehr schwer, sich zu, ne, sich zu, ja, sich ins Schaufenster sozusagen zu stellen für diesen Job. Genau, Teamkollege wird natürlich Pierre Gasly. Da muss er dann dranbleiben aus seiner Sicht. Man muss sagen, in Abu Dhabi letztes Jahr lief es nicht so gut. Musste da im Qualifying dann doch schon eine ziemliche Niederlage, würde ich mal sagen, hin für sich hin oder hinnehmen. Dementsprechend. Ja, ich bin gespannt. Also es lastet schon echt viel Druck auf ihm. Es gibt bestimmt auch Fahrer, die das echt gut dann so umwandeln können. Deswegen, vielleicht kriegt er die Kurve und kriegt es dann echt gut hin. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, schon ein sehr schwieriger Start für Jack Doohan. Ja, das so ein bisschen zum Australier, der ja dann direkt sein Heimrennen sozusagen feiern wird in ja, Australien. Da fängt ja oder startet ja das Formel 1 Jahr 2025, dann Mitte März. Ja, so, genau. Das also so ein bisschen zu Jack Doohan. Dann gehen wir zu den Racing Bulls und zwar zu Isa Katscha. Der wird das Cockpit übernehmen von Liam Lawson. Der ist ja quasi ein aufgestiegen in die Formel, also zum Red Bull Team sozusagen, zum Mutterkonzern. Isa Katscha übernimmt diesen Sitz. Sehr interessante Personalie. Ich habe ja, glaube ich, schon mal angesprochen, Teamduell wird, glaube ich, eine sehr interessante Nummer werden zwischen Isa Katscha und Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, der ja jetzt schon lange im Team ist bei den Racing Bulls, jetzt wieder ja, das Nachsehen hatte gegen Liam Lawson, der eben befördert worden ist, er nicht. Das ist so allmählich auch für Yuki Tsunoda langsam die letzte Chance. Deswegen glaube ich, könnte das echt, wie gesagt, ein sehr interessantes Duell werden. Isa Katscha aber auch sehr interessant, ist ja in der Formel 2 Zweiter geworden im letzten Jahr. Man muss aber echt sagen, dass er da auch echt Pech hatte teilweise. Also er hätte auch durchaus den WM-Sieg holen können, weil er auch oft ja, mit Ausfällen, sage ich mal, zu kämpfen hatte. Und tatsächlich hatte er auch die meisten Siege in der Formel 2 im letzten Jahr. Deswegen stehen da die Vorzeiten eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat auch einen relativ guten Ruf bei Red Bull, ne? Könnte dann ja auch schon wieder so ein Thema sein. Und dementsprechend glaube ich, dass Yuki Tsunoda, ups, jetzt piept das hier, glaube ich schon auf jeden Fall da ordentlich ein bisschen zu kämpfen haben wird mit Isa Katscha. Und am Ende könnte das dann ein sehr interessantes Duell werden. Das glaube ich schon. Und ja, das Duell ist wahrscheinlich oder könnte auch von großer Bedeutung sein, eventuell für Liam Lawson, weil der ist nun eben bei Red Bull. Und hat da vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben oder bekommen, die man eigentlich so haben kann. Er ist das erste Mal Stammfahrer in der Formel 1 und er startet direkt gegen Max Verstappen, gegen den viermaligen Weltmeister, der in den letzten ja, Jahren in der Formel 1 so ziemlich fast alles in Grund und Boden gefahren hat. Wir haben gesehen, auch Verstappen kann mal wackeln. Wir hatten da so ein paar Dinge, als der McLaren sehr, sehr stark war, beispielsweise in Budapest und Verstappen mit dem Auto sehr, sehr krass zu kämpfen hatte. Da lagen die Nerven teilweise bei Verstappen auch ein bisschen blank, aber er kann halt auch umso ja, härter wieder zurückschlagen, beispielsweise Brasilien. Deswegen, das wird für Liam Lawson eine extrem schwierige Situation. Das ist klar. Man muss dann so ein bisschen abwägen, finde ich. Was hat er zu verlieren? Wie viel hat er zu verlieren? Also auf der einen Seite hat er an sich nicht so mega viel zu verlieren, weil niemand jetzt von ihm erwartet, dass er Max Verstappen direkt schlägt. Das erwartet eigentlich niemand von ihm. Den Druck hat er nicht direkt. Aber er hat halt den internen Druck sozusagen von Red Bull, weil man bei Red Bull eben das zweite Team hat mit den Racing Bulls. Und wenn da einer echt gut performt, kann es halt sein, dass Liam Lawson seinen Sitz direkt bei Red Bull verliert. Wir wissen, bei Red Bull, Fahrerwechsel innerhalb der Saison sind auch durchaus möglich. Deswegen, ja, ist das so ein Wechselspiel so ein bisschen. Was ihm natürlich schon hilft, er hat durchaus schon ein bisschen Erfahrung sammeln können in der Formel 1, auch wenn es jetzt nicht in der kompletten Saison war, aber es war schon ein bisschen Erfahrung mit dabei. Und natürlich hat sich Red Bull auch nicht nur so aus Jux und Dollerei für Liam Lawson entschieden, der wird schon auf jeden Fall überzeugt haben, auch mit den Daten, die man da hat. Und dementsprechend bin ich bin wirklich auf das Duell echt so gespannt, wie Liam Lawson sich gegen Max Verstappen schlagen wird. Also ich denke mir halt wirklich so, was ist, wenn der Max Verstappen wirklich mal schlägt, so in den ersten paar Rennen? Was ist dann los bei Red Bull? Wie verändert sich das dann so, dieses Verhältnis? Kann er sich durchsetzen? Kann er dranbleiben oder rutscht er komplett ab, dass wirklich wir so ein ähnliches Verhältnis haben wie mit Perez, dass Verstappen irgendwie um Podien fährt und Siege und er wirklich nur so in den unteren Punkterängen ist? Also ich wirklich, ich freue mich sehr auf dieses Duell. Ich glaube, das könnte echt sehr, sehr spannend werden und ich bin da wirklich gespannt, was Liam Lawson da veranstalten kann gegen den, ja, viermaligen Weltmeister dann jetzt Max Verstappen. Ja, genau. Das also so ein bisschen dazu. Ich würde sagen, das war der große Rookie-Check. Also wir sehen schon auf jeden Fall alle sehr vielfältig, alle Rookies mit unterschiedlichen Vorzeichen. Manche bringen Erfahrung mit, manche eher weniger, manche haben ein ja wahrscheinlich eher besseres Auto zur Verfügung, womit sie auf jeden Fall um Punkte kämpfen könnten. Andere müssten sich da ein bisschen mehr durchschlagen. Ich glaube, es könnte auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Saison werden. Wir werden dann ja auch noch mal im Detail über die ganzen Teamduells sprechen, auch von den anderen Fahrern dann noch mal, die ja schon länger in der Formel 1 unterwegs sind. Da geht es dann ja auch noch mal so ein bisschen, wie werden sich die Rookies gegen die Stammfahrer schlagen. Das, denke ich, wird auf jeden Fall auch noch mal sehr spannend sein. Und ja, genau, das also so ein bisschen dazu. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.